Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mitten 2
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo ihr Lieben da draußen und hallo liebe Annette.
Hallo liebe Steffi und hallo da draußen auch.
Hallo. Wir haben heute mal wieder ein für mich persönlich sehr spannendes Thema im Gepäck, nämlich das Thema Drama-Dreieck. Ich habe gar nicht gefragt, ist das auch der Begriff, unter dem du das kennst?
Ja. Okay. Drama-Baby.
Gibt ja auch noch andere Namen dafür. Aber ja, okay, wir nennen es Drama-Dreieck. Ja,
Alliterationen sind immer fantastisch zu merken.
Und was ist denn jetzt eigentlich dieses Drama-Dreieck? Wir haben das schon mal kurz benannt in unserem Glossar vor Monaten und haben da auch, glaube ich, schon angekündigt, dass wir das wichtig finden und dass wir uns nochmal in der Tiefe widmen. Und heute ist es soweit. Magst du mal erklären, was du unterm Drama-Dreieck verstehst?
Genau, also ihr habt es ja schon so kurz zusammengefasst gehört in der Glossarfolge. Also stellt euch am besten ein schönes, gleichschenkliges Dreieck vor. Und ja, es ist grundsätzlich ein Modell aus der Transaktionsanalyse, das mal als Randinformation. Und dabei geht es darum, in welche bevorzugten Rollen wir uns so in unserem Alltag, in unserer Kommunikation, in unserem Empfinden, würde ich es mal beschreiben, begeben. Und an den drei Spitzen des Dreiecks zeichnend sind die Rollen. Also ich fange mal an mit der Opferrolle. Das habt ihr bestimmt schon 10.000-fach gehört. Bist du noch im Opfer? Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. An der nächsten Spitze stellt ihr euch vor, da ist die Retterin oder auch der Held oder Helferin. Und an der letzten Spitze ist, man nennt es Verfolger, Verfolgerin oder auch Täterin manchmal. Also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Bezeichnungen. Aber das sind die drei Grundrollen an den Spitzen. So. Genau. Und die haben alle bestimmte, wie nennt man es, Verhaltensabläufe, bestimmte Worte, die da immer wieder fallen. Und das können wir dann gleich nochmal gemeinsam besprechen. Jetzt habt ihr mal so ein Bild, wie dieses Dreieck aufgebaut ist.
Ja. Wobei es unerheblich ist, an welcher Spitze welche Rolle ist. Das heißt, wir können das, wenn wir jede Spitze mit einer Rolle versehen, wir können das Dreieck hin und her drehen. Ja, ob jetzt das Opfer oben ist oder links oder rechts, ist es wurscht. Es geht mehr darum, dass eben an jeder Spitze eine Position ist. Und es sei auch gesagt, dass es nicht unbedingt sein muss, dass wir uns an einer Spitze ganz fest niederlassen, sondern es ist sogar gar nicht mal so selten, dass wir so hin und her switchen. Meistens haben wir zwei Positionen, an denen wir besonders häufig sind.
Ja, es gibt, ich würde es genauso sagen, also man hat so Lieblingsrolle, Lieblingsrollen und gleichzeitig auch Lieblingstrigger. Das könnt ihr auch nochmal in der Klosterfolge hören. Das, keine Ahnung, bestimmt, also eine der Rollen uns meistens besonders triggert und aufregt.
Es ist meistens nicht die, in der wir uns selber gerne befinden.
Genau. Also bei mir ist es zum Beispiel, habe ich eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, mich triggert die Opferrolle, was aber überhaupt nicht heißt, dass ich nie da drin bin. Ne? Das hatte Steffi auch schon gerade gesagt. Aber was bei mir ein guter Indikator ist, um auch zu bemerken, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, denn das immer mal wieder zu hinterfragen und zu bemerken, was bin ich denn da eigentlich gerade? Bin ich gerade Opfer? Bin ich gerade Täterin? Oder das ist dann oft, wenn man nicht so ganz happy mit sich selbst ist und wenn ich mich in der sogenannten Opferrolle befinde, bin ich auch meistens relativ unzufrieden mit mir selbst. Also, und das ist auch die Rolle, die mich am meisten triggert. Also da steht für mich schon ein gewisser Zusammenhang.
Ja, also vielleicht noch kurz dazu, dass dieses Modell ist ein psychologisches und soziales Modell, was erklären soll, ein Erklärungsversuch ist, die Dynamiken zu beschreiben, die zwischen uns nun mal vorherrschend sind. Ne? Wenn man Menschen so beobachtet, dann kann man feststellen, dass einige der Verhaltensmuster eben immer wieder auf diese drei Rollen zurückzuführen sind. Und wir finden das deswegen wichtig zu benennen, weil wir die Meinung teilen, dass es sehr aufschlussreich ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns Konflikte angucken oder auch wenn wir unser eigenes Gebaren betrachten, mit dem wir vielleicht nicht so zufrieden sind, ich finde, das ist, liefert immer Aha-Ergebnisse.
Ja.
Ah, okay, verstehe.
Ja, und während du gerade so redest, denke ich auch, das haben wir noch nicht benannt, aber wir haben ja jetzt auch ein paar Folgen, die sich sehr stark im systemischen Kontext bewegt haben, gemacht. Und das ist es hier natürlich auch. Ne? Also das ist natürlich auch eine Systemkomponente, weil wir ja gesagt haben, man kann zwischen den verschiedenen Rollen auch wechseln. Und es, ich glaube, es kommt auch immer auf das System an, in dem du dich bewegst. Also man, wie beschreibe ich das? Es gibt so bestimmte Prädispositionen in Beziehungen. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich immer mit meinen Eltern habe ich so bestimmte Muster, die dann immer wieder, also da bin ich eher in der und der Rolle, meine Mutter eher in der und der Rolle. Und das werdet ihr beschreiben, es gleich nochmal im Detail, wie sich so eine Opferrolle oder so eine Helferinnenrolle anfühlt oder was da so vor sich geht. Und dann könnt ihr es bestimmt auch für eure Beziehung einordnen.
Ja, und da haben wir jetzt dann wieder diesen Punkt. Ne? Ich bin beispielsweise auch eher Retterin gewesen ganz lange und habe das bestimmt auch, habe diese Impulse auch immer noch in mir ziemlich deutlich. Aber es gibt auch Menschen, wenn ich mit denen zusammen bin, dann habe ich das gar nicht und dann falle ich vielleicht eher ins Opfer oder es fällt mir sehr leicht, mich zu zentrieren und keine deutliche Position dieser drei einzunehmen. Genau. Aber ja, häufig hat man halt so eine Lieblingsrolle. Aber vielleicht können wir ja einfach diese drei verschiedenen Positionen und Rollen noch mal ein bisschen genauer betrachten oder auch mal benennen. Wie entsteht das denn? Also wie gerate ich denn überhaupt an eine der Ecken? Werde ich da geboren oder wie ist das? Magst du das mal aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht, also was mir jetzt helfen würde, ich versuche mich mal in die Zuhörerschaft zu versetzen, erstmal zu hören, was ist denn das eigentlich? Also ne, was heißt eine Opferrolle? Oder was sind so typische Kennzeichen dafür, wenn jemand oder ich selbst in der Opferrolle bin? Also ich bemerke bei mir, wenn ich in der Opferrolle bin, dass ich sehr schnell in solchen Fragestellungen lande, warum ist denn das jetzt wieder ausgerechnet mir passiert? Mhm. Warum hat denn niemand bemerkt, wie schlecht es mir geht? Wie laut muss ich denn noch sagen, dass ich Hilfe brauche? Also ihr merkt, in welche Richtung das geht, ne? Wo immer so ein bisschen, ach, ich tue mir gerade selbst ziemlich leid. Fallen dir noch irgendwelche so typischen Sätze ein?
Ja, es ist alles sehr beschwerlich, finde ich, weil einem ja von außen Hürden in den Weg gestellt werden. Ne? Es ist immer sehr anstrengend. Man ist irgendwie eingeschränkt. Man kann nicht einfach machen, was man möchte, sondern man muss erst noch dies und erst noch jenes. Es ist so ein bisschen wie gegen Windmühlen. Ja, also ich finde, es fühlt sich sehr schwer an, diese Position. Sehr,
ich dachte,
es drückt so an den Schultern runter irgendwie.
Ja, ich dachte gerade so, ehrlich gesagt, das Gegenteil von Leichtigkeit.
Genau.
Ja, so fühlt es sich an, ne?
Ja.
Genau. Sollen wir die anderen gleich durchmachen, ja? Ne? Dann habt ihr so ein bisschen so einen Überblick, was so für eine Vibe dahinter steckt.
Ja, genau, Charakteristika.
Also dann können wir mal weitermachen mit also Verfolgerin oder Täterin. Da ist, da ist sowas drin wie, also die finden auch ganz oft gerne so Opfertypen, um sich dann auszuleben. Man könnte sowas sagen wie, ja gut, daran bist du jetzt aber auch selbst schuld. Oder, habe ich ja gleich gesagt, dass das so nicht funktioniert. Oder, sie hat ihren Job nicht gemacht und ich muss das jetzt ausbaden. Also so Blaming, Schuldzuweisungen sind so bestimmte Charakteristika, ne? Vorwürfe.
Aber auch Vorwürfe, aber auch harte Regeln, harte Ansagen, klare Ansagen. Also nicht, wir sind ja sehr für klare Ansagen, aber eben Ansagen, die keinen Widerspruch und keine Diskussion dulden. Wir machen das jetzt so.
Ja.
Das und das wird ist jetzt dran.
Genau.
Ja?
Und das Motiv dahinter ist, das ist Kontrolle, ne? Also das ist, glaube ich, so der Beweggrund, der dahinter steckt. Ja.
Ja. Kontrolle und ein Gefühl von Wichtigkeit auch, ne?
Ja.
Ja. Aber das ist auch, es ist nicht so easy. Also das ist nicht so, dass man sich da wohlfühlt mit, weil man muss ja andere Menschen kontrollieren und ich glaube, intuitiv spüren wir, dass das eigentlich nicht angemessen ist, ja, weil jeder eigentlich sein eigenes Leben führen darf und darüber entscheiden darf. Das ist so die eigentliche Wahrheit unter allem drunter. Deswegen fühlt sich es eigentlich nicht stimmig an, aber es ist ein Mechanismus, den wir gelernt haben und da kommt man auch nicht so raus. Also da siehst du vielleicht auch schon dran, dass da wieder so ein Hauch von Opfer mit reinspielen kann. Ja, dass das ganz schnell geht, dass da eben auch diese Komponente mit einfließt. Mhm. Aber grundsätzlich steht man so über den Dingen. Ne?
Ja.
Ja. Und dann haben wir die dritte,
ja, die
dritte Seite.
Heißt, man nennt es Retter, Retterin oder manchmal auch Helferin oder Heldin, ne? Also solche Bezeichnungen. Und ich würde es so beschreiben, kannst du ja dann gleich nochmal ergänzen, wenn das schon früher deine Lieblingsrolle war oder das bemerkt hast. Also man versucht da so ein bisschen Wohlbefinden durch andere zu erlangen, so würde ich es beschreiben. Oder dass man gerne gute Ratschläge gibt, dass man gerne hilft. Hast du schon mal das und das versucht? Wenn jemand zum Beispiel irgendwie sagt, mir geht's heute nicht so gut, hat man auf jeden Fall immer gute Hinweise, was denn helfen könnte, auch wenn die Person nicht danach gefragt hat. Und das ist auch so ein Kennzeichen, also ich würde es ungefragte Ratschläge geben, nennen. Und das Gefühl, was oft mitschwingt, ist, dass auch nicht wirklich die echte Fürsorge im Vordergrund steht, sondern auch so ein bisschen, dass man sich, das meinte ich damit, ne, das Wohlbefinden durch andere zu erlangen, so, dass man sich selbst damit besser fühlt, wenn man ja nur gut gewollt hat. So.
Ja. Ja, genau. Also, und es ist sehr, sehr schwierig, weil halt, also beispielsweise in meinem Fall, ich weiß, ich bin Aszendent Krebs zum Beispiel, ne? Das ist dieses fürsorgliche, familiäre, nährende, mütterliche vielleicht auch, ist sehr in mir drin, unabhängig von dieser Retterinnen-Position. Deswegen ist es manchmal ein bisschen, ja, herausfordernd, da die Grenze zu sehen, weil es eben schnell kippt und letzten Endes ist es ein nicht nähren im nicht nachgefragt haben, da sind wir wieder bei diesem ungefragten Ratschlag, sondern wir hatten auch die Situation, dass es darum ging, ob wir beide uns in real treffen oder ob wir uns online treffen. Und ich so das Gefühl hatte, eigentlich wäre es der Annette lieber, wir würden uns online treffen. Ich konnte es aber nicht ganz greifen und ich war auch so ein bisschen im Außen und habe mir auch gar nicht die Zeit genommen, da jetzt nochmal reinzufühlen. Aber ich wollte ihr nicht sagen, wir treffen uns jetzt online, weil ich spüre, dass du das willst, ne? Weil ich eben gezielt darauf achte, nicht in diesen Retter zu gehen. Aber ich erzähle das deswegen, weil ich früher, glaube ich, einfach gesagt hätte, zu mir selbst, ich spüre eigentlich, will sie das nicht, jetzt sage ich, ach komm, dann lass uns das online machen, weil ich das Gefühl habe, sie kann es nicht aussprechen. Das ist das. Das ist ja aber meine Interpretation. Gut, in diesem Fall lag ich jetzt richtig, das mag ja auch mal sein, aber eigentlich wäre dann ein guter Weg zu sagen, hey, ich fühle, habe das Gefühl, dass es dir nicht so recht ist, liege ich da richtig? Ja, und nicht einfach sagen, hey, dann machen wir das so, weil ich das ahne. Und das ist aber dieses Retterding, ne? Dass wir interpretieren, was der andere braucht und dass wir dann einfach losgehen. Dass wir uns, ich glaube, das hatten wir auch schon mal genannt, das Beispiel im Kontext mit Beziehungen, dass ich vielleicht denke, oh, ich kann mich jetzt nicht trennen, weil die andere Person, der geht's gerade nicht gut und ich möchte sie jetzt nicht noch mit einer Trennung belasten. Dabei ist das die eigene Interpretation davon, ob das jetzt eine gute Sache wäre, sich auch noch zu trennen in dem Moment oder nicht, das weiß ich ja nicht. Ne? Das ist auch so eine Retterkomponente. Ich entscheide das für dich, weil ich glaube zu wissen, was das Beste für dich ist.
Mhm.
Eigentlich nicht cool. Ne? Aus dem besten Wissen und Gewissen, zumindest fühlt es sich so an. Aber wie du gesagt hast, dahinter steckt halt eigentlich auch ein selbst nach Anerkennung suchen, ein Bedürfnis, anerkannt und geliebt zu werden. Ja, viel weniger als das Bedürfnis, dem anderen zu helfen. Aber deswegen ist es so schwierig, das auch manchmal Menschen beizubringen, dass man da so eine Rolle sieht, die dem jeweiligen ja gar nicht gut tut. Ne? Weil dann immer das Argument kommt, ja, aber es geht mir ja um die anderen.
Genau.
Ja, auch.
Ja, das ist so ein bisschen tricky bei dieser Position, ne, dass man, sehr vordergründig so hilfsbereit und wohlwollend und ja, fürsorglich ist. Und ich glaube, dass diese Stimmung, ne, dass es nicht 100% echter Kontakt, so würde ich das nennen, aus der Gestalttherapie, das ist auch eine Kontaktgrenzstörung, weil ich nicht so wirklich das mitteile, worum es mir eigentlich geht, sondern so ein bisschen was vorschiebe.
Ja, und es ist, also klar, jetzt mit dieser Rolle kenne ich mich natürlich im Speziellen aus. Ich könnte euch da jetzt 500 Beispiele nennen. Aber letzten Endes habe ich ja eben auch schon gesagt, keiner dieser drei Punkte fühlt sich wirklich gut an, weil wir eigentlich in die Mitte wollen. Wir haben immer mal Tendenzen in die eine oder in die andere Richtung, aber wenn wir bei uns sind, dann können wir uns gut wieder in der Mitte einfinden und uns zentrieren.
Stimmt.
Das ist das Ziel.
Über die Mitte haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen.
Mhm. Magst du was zur Mitte sagen?
Ja, also in der Mitte, meistens nennt man es Gestalter oder Gestalterin. Ne? Also wenn man sich so wieder in der Mitte des Dreiecks, deswegen finde ich auch diese Form vom Dreieck sehr gut zur Visualisierung, wenn ihr euch das vorstellt, dass du dich einfach so ganz genau in der Mitte wieder einbalancieren kannst, dann hast du ja alle Fäden in der Hand und kannst eben gestalten. Und dazu gehört aber natürlich auch das, was wir am Anfang schon gesagt haben, warum brauche ich denn überhaupt so ein Modell oder warum ist das wichtig oder reicht es nicht einfach, in bestimmten Konflikten was zu klären? Naja, mir hilft es in der Selbstreflexion, so wie jetzt, wenn ich dann so Phasen habe, wo ich merke, oh, ich bin mal öfter in dieser Opferrolle gelandet. Warum eigentlich? Was steckt dahinter? Und was braucht es, um mich wieder sozusagen in die Mitte zu schieben und dann die Zügel in die Hand zu nehmen und was draus zu machen? Ne? Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, keiner achtet irgendwie so richtig auf mich. Ja, wer könnte denn am besten auf mich achten? Ach, ich. Okay, alles klar. Weil das ist natürlich auch so der Schluss daraus, niemanden in die anderen, auch wir neigen natürlich auch dazu, die anderen, mit denen wir interagieren, in die anderen Ecken des Dreiecks zu schieben und sagen, also der hat dies und das und aber in der Mitte, das sind immer wir, also wir selbst und die wir auch dafür verantwortlich sind, wie wir unser Leben gestalten.
Ja, und ich würde so weit gehen zu sagen, dass dieses Modell einfach all unserem Handeln und Gebaren so zugrunde liegt. Also das ist nichts wie manche andere Themen, wo man sagt, ja, das trifft nur manche Menschen, sondern letzten Endes ist es ein Modell, was für alle gültig ist, egal ob man sich darüber im Klaren ist oder nicht. Und wir finden es aber eben so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil in dem Moment, wo wir erkennen, wie heißt nochmal dieses Sprichwort? Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung oder so ähnlich?
Selbsterkenntnis ist der erste zur Besserung oder Schritt, ja.
Genau. Und das finden wir ja auch hier sehr zutreffend. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auf jeden Fall kann ich für mich behaupten, dieses Drama-Dreieck mit all seinem Wissen hat mir schon unfassbar viel Wachstum ermöglicht. Ja. Und besonders interessant finde ich, dass ich, als ich das kennengelernt habe, war mir schnell klar, ich habe eine extreme Tendenz zur Retterin. Und dann hat mir aber die Erkenntnis tatsächlich ein paar Jahre später sehr viel Wachstum beschert, dass ein weiterer großer Anteil, der aber sehr unter diesem Retterinnengebaren begraben war, das Opfer ist. Ja, und ich da mal hingucken durfte. Ja, deswegen haben wir es euch heute mitgebracht mit der Einladung, schaut doch mal hin. Auch in Bezug vielleicht auf die Eltern-Kind-Rolle oder eure Partnerschaften. Aber wir haben ja noch gar nichts dazu gesagt. Wie entsteht es denn?
Genau, ich wollte nur noch ergänzen zu dem, also was man jetzt mit dieser Erkenntnis selbst schon machen kann. Einfach mal genau abzuchecken, was ist denn so meine präferierte Rolle? Was ist denn so mein Nummer 1 Trigger? Denn die Steffi hat so implizit gespoilert, dieser Nummer 1 Trigger ist wahrscheinlich das, wo es am meisten zu holen gibt. Ja, eigentlich fast immer, ne? Also, und was ich auch spannend finde, Beziehungsprädispositionen. Also, ne, wie du beschrieben hast, bei manchen Menschen agiere ich mehr in der Rolle, bei anderen in der. Was könnte denn dahinter stecken? Das hat auch damit zu tun, wo es herkommt.
Jetzt sag's.
Woher kommt das? Aus der Kindheit?
Oh, Überraschung, Überraschung. Wer hätte das denn nun wieder für möglich gehalten? Alle guten Sachen fangen in der Kindheit an, könnte man sagen. Ja, genau. Also vielleicht ist das ja auch schon mal eine Art und Weise, wie ihr euch da ganz easy mal rantasten könnt. Denn ihr könnt euch einfach mal anschauen, wie waren das eigentlich bei mir in der Kindheit? Und das müssen nicht unbedingt deine leiblichen Eltern sein, sondern du kannst halt das System hernehmen, in dem du groß geworden bist. Irgendeine Person wird da gewesen sein, mit der du viel Zeit verbracht hast. Und dann kannst du mal schauen, wie war das denn beispielsweise, wenn du was wolltest? Wenn du ein Eis haben wolltest, wenn du ein bestimmtes Spielzeug haben wolltest, Wie lief das denn? Wer in deinem Umfeld hat da beispielsweise gesagt, oh ja, das würde ich dir ja gerne gönnen, aber das können wir uns nicht leisten oder ne, nicht schon wieder, wir hatten doch gestern erst ein Eis oder gab es vielleicht jemanden, der gesagt hat, das hast du dir gar nicht verdient, Eis können wir essen, wenn das und jenes erledigt ist, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, das müsste erst noch gemacht werden. Ja, einfach da mal so ein bisschen zu schauen, wie waren das eigentlich? Wie waren die Menschen, mit denen ich regelmäßig zusammen war in solchen Situationen? Und wie habe ich mich dann verhalten? Was war meine Reaktion darauf? Ja, also ich kann ja mal kurz sagen, bei mir war das denn beispielsweise so, dass mein Vater immer sehr genau Buch geführt hat, wie viel Geld ist für welche Dinge frei. Und meine Mutter dann halt eher so diejenige war, die gesagt hat, ja, ich würde ja gerne, ne? Also es ist nicht so, dass ich das nicht gönne, aber es geht nicht. Und ich habe dann draus gemacht, gut, dann verdiene ich halt schon gleich, sobald es geht, mein eigenes Geld und kaufe mir mein Eis selbst. So. Mhm. Hast du da noch was hinzuzufügen?
Nö, also das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel, ne? Also auch welche Mechanismen du als Kind gefunden hast, um dich da gut durchzubewegen. Bei mir war es übrigens relativ ähnlich in der Konstellation. Ne? Also weiß nicht, ob das ein klassisches Rollenbild unserer Eltern war, aber das, ja. Ich erinnere mich noch, dass ich mit einer Freundin, ich habe damals auf einem recht kleinen Dorf gewohnt, dass wir auch sehr geschäftstüchtig waren und wir rumgelaufen sind im Dorf und für die armen Kinder, also uns, Geld gesammelt haben.
Ja, also wir haben halt schon sehr, sehr früh, ich wohnte so im Einzugsgebiet des Bahnhofs, ja, bei uns in der Straße liefen viele Menschen vorbei, die vom Bahnhof nach Hause liefen, dann nachmittags und wir haben alles Mögliche versucht, zu Geld zu machen. Wir haben Tee gekocht und dann kleine Gläschen Tee verkauft, Blumensträuße gebunden und solche Sachen, ja, wir hatten wenig Kundschaft, könnte man sagen.
Aber immerhin, also ich finde es sehr lieblich, dass ihr auch einen Gegenwert angeboten habt. Wir haben lediglich an die Moral des sehr katholischen Dorfs appelliert. Ah. Wahrscheinlich haben die meisten gar nicht bemerkt, dass wir nicht wirklich von einer Sammelstelle sind.
Okay, ja. Was hattet ihr denn? Hattet ihr so einen Sammelbecher dabei, ja. So einen Klingelbecher? Mhm. Wo hattet ihr denn her?
Ich weiß nicht, wir hatten die aus der Grundschule, also wir hatten tatsächlich so Becher, wo wir das Geld sammeln sollten. Haben wir ja dann auch.
Okay, ja, schau. Ja, genau. Also vielleicht fällt dir da ja schon auf, ah, okay, gut, so könnte da eine Grundstruktur sein. Ja. Oder man kann auch im Hier und Jetzt anfangen und gucken, wie laufen denn meine Auseinandersetzungen?
Ja.
Ja, habe ich das Gefühl, ich werde da schnell in eine Ecke gedrängt und fühle mich irgendwie hilflos und machtlos? Und habe das Gefühl, mir wird was übergestülpt, was ich nicht will? Oder hast du vielleicht, das wäre Opfer, das ist, glaube ich, klar, hast du das Gefühl, du musst immer die Kommunikation führen und du musst eine klare Richtung vorgeben und musst da irgendwie eine gewisse Strenge walten lassen und ja, eher in diese Richtung. Das wäre dann der Verfolger oder der Bösewicht oder Verfolgerin natürlich. Bösewichtin. oder hast du das Gefühl, dass du ja, eher irgendwie das abfangen musst, dass du sehr auf die Gegenseite eingehen musst, dass du auch dazu neigst, Kompromisse sehr schnell einzugehen, die vielleicht für dich eigentlich fast mehr sowas wie ein fauler Kompromiss sind, aber du kannst dann damit ganz gut leben, weil du das Gefühl hast, du hast der Gegenseite einen Gefallen getan. Ja, dass es an dir ist, Lösungen zu finden und diese Lösungen auch zu erklären vielleicht. Ne? Das wäre dann eher Retter, Retterin.
Ja, und spielt oder probiert mal aus, ob das immer die gleiche Rolle ist. Also lohnenswert sind so Beziehungen, die sehr eng sind, dort mal anzufangen zu gucken, also zu den eigenen Eltern, zu Partner, Partnerin und Kinder, wenn vorhanden. Mhm. Und ob das dann immer das Gleiche ist oder ob ihr da unterschiedliche Beziehungsdynamiken entdeckt, also ob ihr da vielleicht andere Rollen einnehmt, fand ich auch immer sehr interessant.
Mhm. Ja. Und was ich, das können wir jetzt natürlich aus der Entfernung so ganz schlecht begleiten, deswegen freuen wir uns auch hier natürlich wieder über euer Feedback, wie es euch damit ergeht, da mal genauer einzusteigen. Aber was ich eben, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch, ich wiederhole das gerne nochmal, weil es so auffällig ist. Wir wehren uns ganz oft gegen diese Erkenntnis. Also gerade in Zusammenarbeit mit Müttern habe ich das ganz häufig, dass sie im Brustton der Überzeugung sagen, ich mache das doch nur, um meinem Kind was Gutes zu tun.
Mhm.
Und es hilft nichts. Die Situation wird nicht besser. Es wird nur noch vertrackter. Aber ich tue doch schon mein Möglichstes. Ich mache doch schon alles nur für mein Kind. Nur um meinem Kind was Gutes zu tun. Wenn du solche Sachen sagst, kannst du dir sicher sein, dass du da nochmal genauer hingucken darfst, weil da möglicherweise eben was anderes noch drunter steckt, eben eine dieser Komponenten. Weil hast du dein Kind gefragt, ob es genau dieses Verhalten von dir möchte? Vielleicht ist dein Kind klein, aber dann denk mal drüber nach, wenn du es fragen könntest, wenn es antworten könnte, würde es dann sagen, ja klar. Oder eher nicht. Und wenn du dann sagst, ja, aber, das ist ja noch klein, das weiß ja noch gar nicht, was zu seinem Besten ist.
Und während du so sprichst, denke ich auch so nochmal so eine andere, auch visuelle Perspektive. Die Ecken führen immer weg von der Mitte, von dem, was eigentlich im Zentrum stehen sollte, nämlich du. Und so ein extremer Fokus auf das Wohl des Kindes und ich tue ja alles nur für mein Kind, führt immer weg von dem, worum du dich eigentlich selbst zuerst kümmern solltest, nämlich um dich selbst.
Mhm. Ja. Sprich auch, wenn du dich beispielsweise sehr, sehr anstrengst, um deinem Kind irgendwas Gutes zu tun und dabei völlig vergisst, wie es dir geht, dann könnte es sogar sein, dass die Bemühungen, die du da machst, dass die von der Idee her gut sind und dass sie nur deswegen nicht gut sind, weil du dich dabei selber aufgibst. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist, wenn dir jemand sein letztes Hemd reicht, du siehst, der hat Gänsehaut am ganzen Körper, zittert, ja, hat vielleicht sogar schon einen Schnupfen und möchte dir aber dieses letzte Hemd geben. Hast du dann, kannst du leicht das Hemd nehmen? Oder hast du eigentlich den Impuls zu sagen, hey komm, dann friere ich lieber ein bisschen weiter, aber Hauptsache dir geht's gut. Und Kinder sind recht häufig heutzutage in der Situation, dass ihnen genau das gegeben wird. Das letzte Hemd, obwohl wir selber frieren. Noch ein bisschen Energie, die wir uns irgendwo rauskratzen, obwohl wir selber komplett am Limit gehen. Und ja, die Kinder nehmen diese Energie. Sie scheinen teilweise sogar danach zu fordern. Aber gut tun tut es ihnen nicht. Schöner Satz, ja. Also es fühlt sich nicht gut an. Das können die nicht benennen. Das ist ihnen nicht bewusst. Aber es ist dennoch so.
Ja. Das ist, also diese Analogie hatten wir ja schon relativ oft. Na, man sollte schon dafür sorgen, dass der eigene Kelch gefüllt ist, bevor ich dann halt daraus ausschenke.
Ja.
So.
So. Und ich würde aber gerne noch einen Satz oder vielleicht auch ein paar mehr Sätze zum Thema Eigenverantwortung sagen in dem Zusammenhang.
Passt ja außerordentlich gut.
Ja, weil das eine ist, wofür man es eben gut nutzen kann, ist, wenn man Konflikte analysiert, indem man dieses Modell hernimmt und schaut, okay, wo bin ich denn eigentlich in Konflikten und vielleicht auch in unterschiedlichen Konflikten, je nachdem, mit wem ich in Kommunikation trete, um irgendwie so das Miteinander mal zu verstehen und dann vielleicht auch ein bisschen einlenken zu können. Und das andere ist, nur für mich, unabhängig von einem Miteinander, zu schauen, wenn ich mir Ziele setze, kann ich die gut umsetzen? Wenn ich Ideen habe, ne, läuft es? Habe ich das Gefühl, mein Leben ist so, wie ich es gerne hätte? Und ich verhalte mich so, wie ich mich gerne verhalten würde? Oder gibt es da eigentlich Reibungspunkte? Und dann kann man nämlich sehr gut dieses Modell hernehmen, um zu schauen, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich habe eben ja schon gesagt, dass ich da sehr viele Aha-Erlebnisse hatte, nämlich genau in dieser Arbeit. Denn egal, an welcher dieser drei Ecken wir sind, wie Annette ja schon mehrfach gesagt hat, ja, wir sind nicht in der Mitte, wir sind nicht bei uns. Das heißt, wir sind auch nicht in unserer Kraft, Verantwortung, Eigenverantwortung für unser Leben und für unser Handeln zu übernehmen. Und wir haben die Tendenz, die Schuld dafür oder die Erklärung dafür im Außen zu suchen. Ich würde ja gerne, aber wenn das und das passiert ist, dann kann ich erst dies und jenes. Ne? Ich weiß schon, was ich will, aber es geht noch nicht, weil. All diese Wenn-Dann Sätze, die da vielleicht auftauchen, kannst du nochmal vor dem Hintergrund des Drama-Dreiecks auch beleuchten, auch mit dem Wissen, dass uns das ja auch Nutzen bringt. Ja? Also ich glaube, wir kreieren uns das, was wir so um uns herum haben, das kreieren wir uns selbst, unbewusst oft, ja, und das hat aber irgendeinen Nutzen. Irgendetwas in uns zieht da Nutzen raus, dass es so ist, wie es ist. Auch, dass wir vielleicht nicht weiterkommen, dass wir irgendwie blockiert sind, dass wir auf der Stelle treten. Und dann wäre halt die nächste Frage, welcher Nutzen ist das? Was bringt das mir? Und wenn man das verstanden hat, was es ist, kann man es auch auflösen. Schön, gell? Jetzt bist du sprachlos. Jetzt habe ich dich sprachlos gemacht.
Du merkst vielleicht, aber wir kämpfen beide immer mit dem Husten. Und ich denke so, okay.
Ja. Ja, wer weiß, was das wieder zu heißen hat. Vielleicht, dass wir noch einen Rest Erkältung haben, aber vielleicht heißt es auch was anderes. Ja, also nochmal, ne? Ich habe das Gefühl, dass da für viele ganz viel Erkenntnis drin liegt. Ich arbeite da sehr gerne mit. Ich habe immer wieder natürlich auch die Situation, dass da zumindest im Erstkontakt so ein bisschen Widerstand entsteht und man erstmal denkt, das verstehe ich, aber hat nichts mit mir zu tun. Oder ja, aber in meinem Fall ist es ein bisschen anders gelagert, weil ich kann wirklich nichts dafür. Aber vielleicht fühlst du dich inspiriert.
Ja. Und ich finde, vielleicht noch als hoffentlich Abschluss. dieses Thema Eigenverantwortung auch immer gerne mit einem großen Schwung Milde mit sich selbst einhergehen darf. Ne? Also wenn du dich dann in einem dieser Eckchen wiederfindest, dann darfst du auch sehr gerne sehr milde mit dir umgehen. Denn das zu bemerken, dass man oft in der Verfolgerinnenrolle ist, dass man oft in der Opferrolle ist, ist erstmal einfach nur eine Erkenntnis und kann dann verändert werden. Oder du kannst damit dann weiterarbeiten.
Ja, oder es ist ja sogar so, dass du dorthin gekommen bist oder dass du dich immer wieder da findest, weil du da gut drin bist und weil du so einen Mechanismus hast, der für dich gut funktioniert. Ja, das ist ja erstmal so eine innere Konfliktlösungsstrategie. Und das ist in deinem Sinne und das ist in Ordnung. Du darfst aber auch entscheiden, okay, eigentlich bin ich jetzt reif genug, das anders zu regeln. Und dann kannst du dir eine neue Strategie überlegen. Ja.
Gut, ihr Lieben.
Dann.
Viel Spaß damit.
Oh ja, und nochmal, also lasst uns das sehr, sehr gerne wissen, wie es euch damit geht und ob ihr Einwände habt oder ob ihr sagt, ja, okay, das ist die Erklärung, auf die habe ich schon lange gewartet, sowas hatte ich schon geahnt oder ja, was auch immer auftaucht. Her damit.
Ja, dann sehen wir uns. Fein. Wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns. Hoffentlich beim nächsten Mal.
Genau. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Ciao.